Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Bei mir ist jetzt Sönke Wortmann. Vielen, vielen Dank, Sönke, dass du die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Woran erkennt man einen Sönke Wortmann-Film?
Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich mir was wünschen würde, dann ist es, also meistens mache ich ja Komödien, das ist ja so mein Home-Turf sozusagen. Und wenn dann einer sagt, es ist nicht nur lustig, sondern es ist auch gleichzeitig melancholisch oder sogar manchmal traurig, dann würde mich das freuen, wenn das eine Handschrift wäre.
Ja, ist das auch das, was dich an dem Film Die Eltern sofort gereizt hat, also an der Geschichte dahinter?
Ja, schon. Also ist die Geschichte, auf die kommen wir bestimmt gleich nochmal kurz. Das kann man auch als Tragödie erzählen. Also für mich ist eine gute Komödie immer einen Schritt von der Tragödie entfernt. Und hier geht es ja um einen Mann um die 50, der eigentlich glücklich verheiratet ist und als Schriftsteller gut leben kann, für den sich dann die ganze Welt aber ändert, weil erst seine Tochter auszieht und dann seine Frau gleich mit. Er muss ganz schön viel wegstecken und das kann man natürlich sehr traurig erzählen, aber auch mit einem gewissen Humor, wie ich finde, und das haben wir versucht.
Ja, das Buch, was ja quasi als Grundlage zur Verfügung stand von Jan Weiler, das beruht ja auf Geschichten, das ist so eine Sammlung von Texten aus seiner Kolumne, richtig?
Genau, er schreibt eine Kolumne für die Welt, oder Welt am Sonntag, ich vergesse das immer. Und ja, über 20 Jahre macht das schon, begleitet er seine eigene Familie im Alltag und schreibt darüber. Und der erste Sammelband hieß Das Pubertier, das wurde auch verfilmt, auch sehr erfolgreich auch. Und jetzt sind die Kinder halt schon um die 18, also 17 und 19 genauer gesagt. Und da verschieben sich ein paar Probleme und das beschreibt er in diesen neuen Kolumnen, die Eltern. Und wir haben versucht, einen roten Faden reinzubauen, damit es auch eine Geschichte von A bis Z ist. Und ja, das Ergebnis sehen wir dann hier in Sydney nächsten Dienstag und in Melbourne Donnerstag.
Ja, wir freuen uns wirklich drauf. Aber jetzt nochmal zu dieser Art von Text, die Jan Weiler da geschrieben hat. Wie ist es, wie muss man sich das vorstellen, dieses Format, was er dort irgendwie, in dem das ja verfasst ist, dann zu übersetzen in Filmsprache? Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Wie war die Arbeit daran?
Ja, das war überhaupt nicht einfach. Wir haben relativ lange dran geschraubt, muss ich sagen. Und Jan Weiler ist ein ganz toller Romanautor, der auch Dialoge schreiben kann, wie kaum ein zweiter. Das hat er hier auch geschafft. Aber was immer gefehlt hat, ist sozusagen die durchgehende Geschichte, die Entwicklung einer Figur. Und die musst du in einer Kolumne ja gar nicht haben, weil die fängt an und dann ist ja schon wieder zu Ende. Es gibt keine Entwicklung, keine Reise der Protagonisten und auch der Nebendarsteller. Und das mussten wir da reinkriegen und das war schwieriger, als ich dachte.
Ja, aber was hat denn den speziellen Reiz für dich jetzt persönlich ausgemacht? Also das ist ja ein Themenbereich, mit dem du dich identifizieren kannst. Du hast ja selber Kinder. Also
ja, stimmt. Ich bin im gleichen Alter ungefähr. Ich bin auch schon über 50 jetzt. Und Kinder sind aus dem Haus. Also es sind schon Dinge, die ich teilweise selber erlebt habe. Es ist aber nicht so, dass es jetzt so in einen Autorenfilm abgleitet, ne? Also dass ich nur sozusagen über die eigene Blase berichte, sondern ich habe gemerkt, dass auch im Bekanntenkreis, deswegen heißt der Film ja auch die Empty Nesters, in Deutschland ist das ein sehr feststehender Begriff, ne? Also wie heißt es, Nest?
Weiß ich auch nicht, Empty Nester, ja. Wenn die Kinder das Nest verlassen, ich weiß, gibt es dafür überhaupt einen Begriff?
Ich glaube, einen richtigen Begriff. Ich komme nicht drauf, weil ich in letzter Zeit nur Englisch spreche, dann vergesse ich das Deutsche
so schnell. Geht mir auch so seit ein paar Jahren.
Ja,
dann wirst du, was du meinst. Ja. Das ist, was du meinst.
Ja, man kann sich natürlich ein bisschen drauf einstellen, das haben wir auch gemacht. Es ist natürlich schwierig, wenn man sozusagen 18, 19, 20 Jahre lang, stehen die Kinder ja automatisch im Mittelpunkt einer Familie, weil man sich kümmern muss, weil sie Schule haben, weil sie Schulprobleme haben. Solche Dinge. Und wenn sie dann aus dem Haus sind, wie man so sagt, da kommen viele nicht mit klar, viele Eltern, weil sozusagen das Hauptthema der Familie einfach nicht mehr da ist oder nicht mehr so da ist. Und der Film will aber auch zeigen, dass das eine Chance sein kann, im letzten, weiß ich nicht, dritte, Viertel des Lebens sich nochmal mitzuverändern und Dinge wieder tun zu können oder zum ersten Mal tun zu können, für die man die letzten 20 Jahre keine Zeit hatte.
Ja, stimmt. Das ist genauso wie, wenn man dann irgendwann mit dem Berufsleben dann abschließt und da ans Ende kommt und wenn man dann nichts gefunden hat, keine Passion im Leben, dann wird es halt auch ziemlich einsam und ziemlich traurig. Ja.
Dann wird man schneller alt,
glaube ich. Dann wird man schneller alt, ja. Nun könnte das Ganze ja auch ein Drama sein. Es ist eine Dramedy, Komödie. Was macht den Reiz an Komödien für dich aus immer noch?
Oh, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich mag andere Genres auch sehr gerne. Es gibt ein paar Dinge, die könnte ich nicht, die interessieren mich auch gar nicht so. So Sky-Fi, Special-Effect-Filme, ja, würde mich nicht so interessieren. Komödie hat für mich was so, also so wie ich sie verstehe, was zutiefst Menschliches. Ne? Also Probleme haben wir ja alle und ja, Komödie kann sehr gut dabei helfen, das besser einzuordnen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich da immer wieder hin zurückkomme.
Ja. Nun hat sich die Komödie ja auch verändert und in den letzten 3 Dekaden hast du ja auch wirklich ganz maßgeblich mit dazu beigetragen.
Also so lange schon.
Ja, nee, tatsächlich. Ja, ich habe recherchiert, aber ja, stimmt wirklich. Und deine Filme haben mich und meine Generation natürlich auch begleitet. Der bewegte Mann in den 90er Jahren, viele andere, aber natürlich dann auch Filme wie Bang Boom Bang oder Knockin' on Heaven's Door. Also die Komödie hatte so ein ganz, ein bisschen mehr edgy, so ein 90s-Feel. Also jetzt gerade ist ja auch 90s-Nostalgie ganz groß. Also man schaut das ja ein bisschen anders sich an. Dann kamen wir in so eine 2000er-Phase, wo wir dann die 2-Uhr-Hasen, 2-Uhr-Küken hatten und andere Filme oder Fuck You Goethe, solche Serien, die sehr erfolgreich waren. Ich finde es ganz spannend, die Komödien aus Deutschland in den letzten Jahren, die haben einen anderen Ton. Das hat mich so erinnert auch an französische Komödien beispielsweise, die ja dann auch wirklich Themen aufgreifen wie Political Correctness und andere wirklich gesellschaftskritische Themen. Wie erlebst du die deutsche Komödie in den letzten Jahren? Du bist ja maßgeblich Teil dessen.
Ja, ich denke schon, dass wir besser geworden sind im Laufe der Jahre. Es wäre auch schade, wenn es nicht so ist. Aber ich beziehe das gar nicht so auf die Komödie alleine, sondern ich habe schon das Gefühl, dass der deutsche Film besser wird, also aufgrund der Themenvielfalt, aber auch in anderen Genres, glaube ich, dass rein technisch und von der Erzählform, wie wir das machen, dass es viel besser geworden ist. Und wenn ich mir meine ersten Filme angucke, was ich ja nicht mehr tue, aus gutem Grund, dann denke ich mir, oh, das ist aber ganz schön ungelenk, ungeschickt. Und ich glaube, da sind wir wesentlich professioneller geworden. Und wenn die Sprache nicht wäre, kannst du, glaube ich, heute bei den meisten deutschen Filmen oder zumindest den Komödien oder diesen Dramödien, Dramedies hast du gesagt, kannst du nicht unbedingt noch einen Unterschied erkennen zu anderen Ländern. Was ich aber schön finde, also die Sprache bleibt natürlich deutsch, also es ist als deutscher Film nach wie vor erkennbar, aber es ist nicht mehr so trutschig, wie es mal war.
Schönes Wort, trutschig, ja. Und ich musste da auch ganz viel dran denken, an die Entwicklung zum Beispiel des skandinavischen Films, wo ja dann teilweise auch, hat man das Gefühl, ein bisschen neidisch drauf geschaut wurde, mit wie wenig Mitteln dort auch wirklich dann Filme gemacht wurden, die international gefeiert wurden. Auch diese Genre Crime Noir und so haben die absolut dominiert, die Skandinavier, aber auch andere Genres. Es ist ja nicht ein Infrastrukturproblem. Ich meine, der deutsche Film hatte ja Fördermittel und so weiter. Also daran liegt es ja nicht. Die Fördermittel waren immer da. Das heißt, es muss irgendwie tiefer gehen. Die Art und Weise, wie Film verstanden wird oder an den Filmschulen gelehrt wird oder die Inspiration. Wo meinst du, kam diese Veränderung her? Weil Funding ist es ja nicht, glaube ich, oder?
Nee, Funding ist es nicht. Aber ich glaube, es ist einfach ein Lernprozess. Also erstmal eine Erkenntnis, dass Film ohne Publikum nicht geht. Das war früher immer anders im deutschen Film. Da habe ich so das Gefühl, es war alles so erdenschwer und die Macher haben es nur für sich selber und ihre Bubble gemacht. Ich glaube schon, diese Einstellung hat sich geändert. Also man will schon sein Publikum erreichen, so insgesamt. Ja. Manche wollen es immer noch nicht, aber als Großen und Ganzen, glaube ich, ist das so. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wenn man das sozusagen, diesen Notenschlüssel mal gefunden hat, dann sehen die Filme automatisch ein bisschen anders aus.
Ja. Und ich finde auch, dass Streaming, love it or hate it, das ist natürlich immer so eine Sache. Streamingdienste können ganz viel leisten für den Film, aber können dann natürlich auch dafür sorgen, dass der Film irgendwie darunter leidet, dass es sie gibt. Was du angesprochen hast, so geht es mir auch. Also, dass wenn man ein gutes Konzept hat, einen guten Film, dann ist es egal, ob der in Spanien produziert ist, in Deutschland produziert ist, er findet dann irgendwie sein Publikum. Ich habe neulich gelesen, dass Streamingdienste aber jetzt zum Beispiel bei ihrer Produktion mit einbeziehen, wie Menschen diese Filme konsumieren. Also, dass sie oft am Telefon sind und nur so halb die Filme schauen. Da muss man kein Filmromantiker sein, dass einem da das Herz blutet.
Ja, das ist so, ja.
Da wird dann auch irgendwie auch die Bedeutung des Kinoerlebnisses deutlich, also dass wir weiterhin Kino brauchen. Wie du dazu stehst, das kann ich mir schon denken. Aber wie siehst du jetzt so die Entwicklung von Filmen in Zeiten von Streaming?
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist tatsächlich, dass die ein bisschen Publikum wegnehmen. Also es gehen nicht mehr so viele Leute ins Kino, wie es mal war. Das ist natürlich schade. Andererseits, es sind immer noch genug. Also es ist, man kann noch davon leben, auch die Kinobesitzer, wenn sie ein paar Dinge richtig machen, auch die Filmverleiher. Das geht schon noch. Und ich stelle immer wieder fest, dass es einfach ein Riesenunterschied ist, ob man einen Film, egal ob Drama oder Komödie, bei Komödie ist es noch wichtiger, zusammen in einem Raum mit, weiß ich nicht, 200, 300, 400 anderen Leuten sieht. Das ist ein anderes Erlebnis, das gleichzeitig auf einer großen Leinwand zu sehen. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als zu Hause auf der Couch zu sitzen und das auf einer Mattscheibe zu sehen. Ja. Ja, und ganz schlimm ist natürlich noch dann in der U-Bahn, wenn die Kids da auf ihrem Smartphone das gucken. Da.
Ja, ja.
Das kann ich nur sehr schwer
das ertragen. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
Insofern glaube ich schon nach wie vor, ich bin da Optimist, das Kino wird es immer geben.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Streamer, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt immer wieder hier und da tolle Produkte, aber wenn ich mich da so durchscrolle und das Angebot sehe, ich habe schon das Gefühl, ich werde nicht mehr überrascht. Das war am Anfang anders bei den Streamern. Und jetzt, aufgrund der Tatsache, die du auch gerade erwähnt hast, die kriegen ja sofort die Rückmeldung und stellen sich genau darauf ein, wann was zu passieren hat. Mich langweilt das mittlerweile. Ich werde da nicht mehr überrascht.
Die Marketingabteilung gibt sich High Fives, weil sie alles irgendwie analysieren können. Aber dann hast du natürlich eine Gleichschaltung, definitiv. Also ich gebe mir auch so, dass dann einige Formate oder Ideen dann relativ gleichgeschaltet werden, weil es halt anscheinend funktioniert. Und dann macht jeder so seinen Abklatsch. Aber ich habe da neulich auch viel drüber nachgedacht.
Das funktioniert dann nur bis zu einem gewissen Grade, weil wenn alle das Gleiche machen, dann glaube ich nicht mehr, dass es funktioniert. Also diese Überraschung, die ich ja so wichtig finde im Film, auch bei den Screamern, die findet eher nicht statt. Und das ist, glaube ich, ein Fehler.
Ja. Und das Live-Erlebnis in einem Kinosaal, sowas gemeinsam zu erleben, hast du schon angesprochen. Und das ist was, darüber habe ich ganz viel auch in letzter Zeit in der Familie, aber auch mit Freunden drüber gesprochen. Leute sehen sich ja nach solchen Erlebnissen und ich glaube, wir sind so übersättigt auch mit diesem On-Demand, alles zu jeder Zeit, everything all the time at once, gibt es ein tolles Buch zu, wo es genau darum geht, dass wir uns aber nach Erlebnissen ja im Leben auch sehnen. Deswegen ist Live-Musik ja auch nicht tot, deswegen wird das Kino vermutlich auch nicht tot sein.
Theater wird es auch immer
Theater
geben.
Theater wird es immer geben, ja.
Oper, ich war gestern in der Sydney Opera, das war ganz toll.
Ja.
Und das kriegst du natürlich auch nicht zu Hause auf der Couch.
Nein, und ich glaube, Leute sehen sich dann danach auch, wenn diese Convenience vielleicht dann irgendwie dann nicht mehr den Nerv kitzelt, so wie es war. Also man kann wirklich nur darauf hoffen. Und da sind natürlich auch Filmfestivals ein wichtiger Bestandteil dessen, wie Menschen neue Filme entdecken, neues Entdecken, Filme erleben. Wie erlebst du Filmfestivals heute? Ich meine, du hast in deiner Laufbahn ja vermutlich das ein oder andere Filmfestival schon mitgemacht. Jetzt bist du hier in Sydney. Wie erlebst du diese Festivals heute noch?
Ja, ich finde das immer wieder wichtig. Ich selber werde relativ wenig eingeladen, weil die Filme, die ich mache, sind oft nicht, wie man sagt, nicht festivaltauglich, weil die dann
zu leicht sind?
Zu kommerziell auch gedacht sind. Okay. Ich glaube ja nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Ne? Also ich glaube, Kommerz und Kunst, E und U, das ist kein Widerspruch. Aber ich habe so gemerkt, dass sie dann eher andere Filme nehmen.
Ja.
Aber dank des Goethe-Instituts.
Vertreten mich Christoph Michel, der hier im Raum sitzt und am großen Lächeln, ja.
Die mich gerne ab und zu mal fragen, ob ich kommen möchte, und dann komme ich natürlich gerne. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen?
Du wolltest mir eigentlich erzählen, was Filmfestivals, wie du die heute noch erlebst. Ja.
Ich gehe deswegen gerne dahin, weil ich Filme sehen kann, die ich sonst nicht sehen würde. Weil sie entweder gar nicht ins Kino kommen oder sie kommen kurz ins Kino und sind dann wieder weg. Und da habe ich schon auch tolle Überraschungen erlebt. Und ich war mal in einer Jury beim Chicago Film Festival, ist lange her. Und da habe ich einen Film gesehen, der dauerte 3 Stunden. Es ging um einen Maler, der versucht hat, draußen einen Apfel zu malen, einen Baum. Es war aber Herbst und die Farbe veränderte sich quasi täglich. Er musste also quasi so hinterher malen. Und das war so spannend über 3 Stunden. Das hätte ich nie gedacht und den Film hätte ich nie gesehen ohne Festival.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass man sowas erlebt. Und ich finde, ich möchte auch mal hier eine Lanze brechen für die Komödie und für leichtere Filme bei diesen Festivals, weil das war eine Erfahrung, die wir jetzt gerade hier in Australien hatten in den letzten Jahren, dass in den Festival-Lineups halt auch leichtere Filme, leichtere Kost mit vertreten ist. Und das Feedback, was wir so bekommen haben, wenn wir da vor Ort waren von den Zuschauern, war auch, dass es schön ist, da auch noch eine Mischung zu haben. Also Festival-Film muss nicht immer Doom and Gloom und Hardcore-Stuff sein, sondern es kann auch wirklich was Leichtes sein. Irgendwie. Das mischt sich ganz gut in das Line-Up irgendwie.
Ja, das können wir Dienstag können wir das bieten
hier in Sydney. Ja, wir freuen uns wirklich drauf. Das wird super. Die Australien-Premiere des Films. Wenn so ein internationales Publikum eine Komödie sieht, eine deutsche Komödie, was hoffst du, was kann das Publikum dadurch lernen?
Ja, ich glaube schon. Also das, die Summe aller Filme, die ein Land herstellt, die erzählt auch was über das Land. Ja. Und ja, ich hoffe schon, dass in dem Fall die Australier, die jetzt keinen Bezug zu Deutschland haben, dass die merken, so humorlos sind wir gar nicht bei uns. Ja. Weil das finde ich ja auch, dass wir das eigentlich gar nicht so sind. Aber es gibt so bestimmte Klischees, die sich über Jahrzehnte eingebrannt haben.
Ja.
Und dazu gehört das eben, dass Komödien andere besser können. Und es gibt natürlich Länder, die es, wie ich finde, besser können.
Ja.
Das ist Amerika, durch die ganzen jüdischen Auswanderer ist der jüdische Humor da auch noch so im Fleisch und Blut. In England ist es der englische, der schwarze, der britische Humor, den ich sehr gut finde.
Ja.
Frankreich ist gut und dann kommen auch schon wir, habe ich das Gefühl. Also Australien weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob die Schweden besseren Humor haben oder die Italiener haben es ganz sicher nicht, ich finde. Also wenn ich nur die Filme mir angucke, ist mir das dann auch zu oft auf die 12. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Deutschen einen Vorteil haben, dass sie ja auch eine sehr melancholische Seite haben. Und wenn das da einfließt, auch in eine Komödie, kann das kein Nachteil sein.
Definitiv nicht. Und die Überraschung ist dann umso größer auch für das Publikum, wenn so ein Klischee nicht bedient wird. Ist der deutsche Film, die deutsche Komödie riskanter geworden in den letzten Jahren? Also geht die Komödie ein bisschen mehr dahin, wo es wehtut und wo man vielleicht auch denkt,
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Also ich habe jetzt keine Beweise mitgebracht, aber ich denke ja, dass es so
Gefühl. Dein Gefühl, ja. Du hast schon angesprochen, deine Filme sind eher kommerzieller. Das ist ja auch was Tolles, wenn man Erfolg hat. Und den hast du ja wirklich gehabt in den letzten Jahren, weil das dir wahrscheinlich auch eine Menge Freiheit schafft.
Ja.
Du hast einmal gesagt, du kannst auch Flops. Erklär mal bitte, was du damit meinst. Meinst du damit, dass du mehr Freiheit hast, auch Risiken einzugehen und du hast nicht mehr diesen unsagbaren Druck, den vielleicht jüngere Regisseure haben, die jetzt noch nicht diese Erfolge vorlegen konnten?
Ja, ich kann auch Flops. Das ist meistens eine Antwort gewesen, wenn man meine Erfolge zusammenfasst und nennt. Und dann sage ich gerne mal, ich habe aber auch schon negative Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch schon große Misserfolge, leider, das tut dann schon ein bisschen weh, wenn man viel Herzblut in einen Film steckt und dann kommt er raus und keinen interessiert, das ist schon sehr frustrierend, aber daraus kann man ja auch lernen, ja? Und das habe ich dann versucht und habe dann durch diesen Lerneffekt habe ich versucht, auf der anderen Seite beim nächsten Film wieder Dinge besser zu machen und meistens ist es auch gelungen.
Ja, definitiv. Ich meine, die Zahlen geben dir recht und auch das Feedback, was du bekommst immer noch für deine Filme nach all dieser Zeit. Unglaublich. Bei Sönke Wortmann, da kommt man aber um das Thema Fußball leider auch nicht drum herum. Wir sind in einem Fußballjahr.
Ich hab's befürchtet.
Ja, aber ich halte mich kurz. Keine Sorge. Ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was deine Filme angeht. Aber natürlich, klar, Wunder von Bern, Sommermärchen, das sind Filme, die man mit deinem Namen verbindet. Du bist selber fußballbegeistert, hoffe ich immer noch, trotz dieser Fragen, die immer wieder kommen.
Es wird weniger tatsächlich, muss ich schon leider zugeben, aber
das ist so. Und das ist genau das, was ich dich fragen wollte. Du warst ganz dicht dran bei diesem legendären Sommermärchen. Jetzt gehen wir auf eine WM zu. Wir sind der offizielle Broadcaster für Australien. Das freut uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommt man natürlich nicht um politische Themen drumherum. Das war jetzt aber nicht nur die WM, die wir jetzt vor der Brust haben, sondern auch schon Katar. Wie erlebst du die Entwicklung von Fußball-Weltmeisterschaften, gerade wo du so dicht dran warst und dieses Wunder miterlebt hast, oder die Sommermärchen?
Ja, Sommer, für die, die es nicht wissen, also Sommermärchen kann nicht jeder was mit anfangen. Das war die WM 2006, die in Deutschland stattfand. Und da hatte ich das Vergnügen und die Ehre, die deutsche Nationalmannschaft zu begleiten, überall hin.
Ja.
Und daraus entstand ein Dokumentarfilm, der den auch sehr viele Leute gesehen haben. Ja, mir selber macht das immer weniger Spaß zu gucken. Also es gibt natürlich diese Professionalisierung, diese Kommerzialisierung, die geht ja immer weiter. Ja, und ich krieg so langsam, es gibt immer so schöne Spiele, meistens so Champions League Halbfinale, wo ich denke, boah, ist das ein toller Sport.
Ja.
Aber insgesamt finde ich das, bin dann nicht mehr so leidenschaftlich, weil ich kann es gar nicht sagen, warum.
Das ist eine Übersättigung das, vielleicht auch, ja, zu viel.
Ja, ja, zu viel. Und dann gibt es ja noch die Nations League und dann gibt es, was es alles gibt. Und ja, es, ja, ich bin auch so ein bisschen ratlos mit meinen Argumenten jetzt, aber.
Ja. Aber es ist, finde ich, was ein Gefühl, dass ich persönlich würde mich als Fußballromantiker auch bezeichnen. Das geht mir ähnlich, und auch im Gespräch mit anderen Freunden, die absolut fußballbegeistert waren zeitlebens, die im Stadion standen, die diese Romantik wirklich gelebt haben. Ich stand im Volksparkstadion mit meiner Oma und habe das in toller Erinnerung. Also das geht wirklich weit, weit zurück. Dass denn das irgendwie nicht mehr so anfasst. Und ich glaube, die Kommerzialisierung ist da definitiv ein Problem. Aber vielleicht halt auch so die politische Ebene. Also Katar, das hat sich nicht gut angefühlt.
Ja, es fing ja mit Russland schon an.
Russland,
also, ja. Jetzt ist es USA hauptsächlich. Also ist natürlich auch noch in Kanada und Mexiko. Zwei sehr sympathische Länder.
Und die tut's mir leid, ja.
Und dann gibt's ja diese FIFA mit diesem komischen Präsidenten. Das ist einfach alles so unsympathisch geworden. Das färbt für mich auf den Sport ab. Also es verleidet mir so ein bisschen.
Ja.
Ne? Also ich meine, ich werde das Endspiel schon gucken und die Halbfinals auch und die entscheidenden Spieler. Ja. Ich bin da sehr selektiv geworden. Ich gucke lange nichts mehr alles. Und wenn es mal wirklich um was geht und dann bin ich wahrscheinlich schon wieder dabei. Aber die Euphorie hat sich nicht eingestellt, in Katar damals auch nicht. Also vor 4 Jahren, und jetzt ist auch nicht der Fall, und ich glaube, es wird auch nicht kommen.
Ja, ja. Lassen wir dem Fußball mal wieder Fußball sein.
Danke.
Gibt es noch etwas, das du unbedingt drehen willst? Hast du noch so ein Unicorn, wo du vielleicht auch schon länger drüber nachdenkst, boah, das wäre eine Geschichte, die ich gerne verfilmen würde, oder ein Themenbereich?
Nee, gibt's nicht.
Okay.
Weil cool. Ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich eigentlich immer das machen konnte, was ich mir vorgenommen hatte. Also es gab so ein paar, aus meiner Sicht, ein paar ganz wichtige Filme, also Das Wunder von Bern zum Beispiel oder auch Deutschland, ein Sommermärchen, Kleine Hai ist ein früherer Film, ein Frühfilm von mir. Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich meine Traumprojekte auch machen konnte. Das bin ich auch sehr glücklich drüber.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Am 24. Februar feiert dein aktueller Film Die Eltern Australien-Premiere in Sydney. Du wirst
die Eltern mit Ä, muss man dazu
die
dazu
Eltern, machen. Ja, Eltern,
die sorry. Eltern, die weil Eltern. Es geht um ältere Eltern, wo die Kinder eben gerade weg sind und und so.
Schöner kleiner Joke.
Ja, wir haben Wort auch überlegt, wie es auf Englisch heißen könnte, aber The Parents mit Ä wäre auch komisch gewesen.
Oder nicht. Oder vielleicht gerade deswegen wäre es ganz gut.
Das wäre mein Vorschlag gewesen, aber jetzt heißt es The Empty Nesters, was inhaltlich Sinn macht.
Ja. Was uns auf Deutsch nicht eingefallen ist insofern. Also die Eltern mit Ä, am 24. Februar feiert hier Premiere in Australien. Du wirst vor Ort sein, was total schön ist, auch für diejenigen, die beim Europa-Festival das dann live erleben werden. Worüber sollen die Menschen, die jetzt diesen Film im Kino dann sehen, wenn sie das Kino verlassen, worüber sollen die diskutieren auf dem Heimweg? Was wäre so dein Wunsch, was sie mitnehmen?
Naja, ich will es ja auch nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich auch um die Ehe, die dort verhandelt wird. Ne? Also die Eltern sind ja auch verheiratet, die Eltern mit Ä, und wie sie dann damit umgehen, mehr kann ich aber nicht verraten. Das ist schon sehr erwachsen, wie ich finde, und ich finde, man sollte dann auch da erwachsen mit umgehen. Das heißt, wenn man sich sehr lange kennt und lange verheiratet ist und dann sich aber anders entwickelt, also nicht mehr gemeinsam, sondern andere Interessen entwickelt, dann sollte man das gegenseitig respektieren. Und wenn das ein Vorbildcharakter haben könnte, wie in diesem Film, dann würde mich das freuen.
Ja, wir sind gespannt. Wir freuen uns auf den Film. Sönke Wortmann, vielen, vielen Dank, dass du bei uns hier vorbeigeschaut bist, bei unserem Sender. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.